Willkommen zur Ausgabe 340 von Tabula Ludo. An meiner Seite an diesem wunderbaren Wochenende schon fast, ja, wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss es kurz aus Gründen sagen, der Winter naht, es wird kalt.
Ja, ich war heute draußen, ey, oh wow, wow, das ist ganz schön kalt geworden.
Ja, aber das hält uns nicht davon ab, wieder eine pickepackevolle Folge für euch zu machen. Und natürlich ist kalt draußen ein unglaublich guter Vorwand, um wieder mehr Brettspiele zu spielen.
Das stimmt allerdings. Und wir fahren jetzt am Wochenende zur Family und da werden wir mit Sicherheit ganz, ganz viele Sachen spielen. Ich glaube, wir nehmen La Cuenta mit.
Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich bin mal gespannt, was wir noch so auf den Tisch bringen, weil meistens ist es ja so, dass wir quasi den ganzen Kofferraum voll Spiele haben und dann nur so drei schaffen.
Ja, und meistens dann die einfachen Sachen,
ne? Ja, die, wo wir eigentlich gehofft hatten, dass wir die nicht unbedingt spielen müssen. Ja.
Gut. Was haben wir denn so an Loot gekriegt diese Woche? Wir haben ein bisschen Zubehör für Altered gekriegt, nachdem ja Altered jetzt geklappt hat. Und wir da ja beigetragen haben und da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir uns auch noch ein bisschen hier diese Acrylspülsteine kaufen.
Ja, ja, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, weil du hast die gekriegt, als ich nicht da war und hast die gleich mal schön einsortiert und hast mir das zwar gesagt, aber ich bin gar nicht dazu gekommen, mir die auch mal anzugucken.
Ja, die sind ganz cool. Natürlich meiner Meinung nach für das, was da in so einem Päckchen drin sind, total überteuert. Aber ich habe natürlich alle gekauft, weil sonst komme ich nicht über den Mindestbestellwert.
Ja, und außerdem sind wir ja auch so ein bisschen Komplettisten. Nicht so hundertprozentig, aber manchmal haben wir es schon gerne, wenn es vollständig ist.
Ja, ich freue mich übrigens auf die Gwent-Spielmatten, wenn die endlich kommen. Dann können wir mal wirklich ordentlich Gwent spielen. Ja. Das Problem ist, die sind zusammen in einer Bestellung bei Spieletastisch mit dem The Old King's Crown. Und das verschiebt sich so gefühlt ständig nach hinten. Das sollte eigentlich im November kommen. Und jetzt steht da Dezember.
Ja, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Ich habe gerade zwei Kickstarter, die so im Versand irgendwo sind. Und bei dem einen wurde angekündigt, dass ich möglicherweise irgendwie den Zoll selber zahlen muss. Und parallel kriege ich gerade Anrufe aus Großbritannien, an die ich natürlich nicht drangehe am Handy, wo ich dann zwischendurch so denke, vielleicht wollen die irgendwas von mir.
Oh, die kriege ich übrigens auch.
Die kriegst du auch?
Ja, das ist Spam.
Das ist Spam, okay. Mhm.
Ja, geht auch nicht dran.
Schön, dass wir da auch mal drüber gesprochen haben.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ansonsten haben wir noch ein Päckchen gekriegt von Paramount Pictures. Mit denen machen wir eine kleine Kooperation. Das kommt aber noch. Da wisst ihr noch gar nichts von.
Bleibt gespannt, aber es gibt was zu gewinnen.
Gibt
also
es
bleibt
noch was
gespannt.
Zu gewinnen, genau. Da wird noch was kommen vor Weihnachten auf jeden Fall.
Ja, haben wir ansonsten Loot bekommen?
Nee, ich glaube, ansonsten war nichts.
Ich war sehr busy mit Adventskalender packen.
Ja.
Weil das eine habe ich nicht gekriegt für meine beiden Neffen. Da musste ich dann kreativ werden. Und dann haben wir für deine Nichten und Neffen geguckt, was die sich gewünscht haben und gedacht, das ist aber sehr viel Geld für sehr wenig Schokolade. Ich glaube, das können wir besser.
Ja, dann haben wir das alles schön selbst gepackt.
Ja.
Das heißt, naja, ich habe es gekauft, Jutta hat es gepackt.
Ja, sowas nennt man Arbeitsteilung. Ja. Du schickst die Kohle und ich die Arbeitsleistung.
Außerdem habe ich diese Woche ein bisschen an unserer Technik gearbeitet.
Ja, das stimmt auch.
Ja, also damit das alles noch besser wird und noch einfacher wird mit Social Media Sachen und so, habe ich diese Woche ein bisschen Elektro gebastelt sozusagen. Naja.
Ja, das Spiel, das ich bestellt habe, das Kumet, ist auch noch nicht lieferbar. Das sollte ja eigentlich schon im Oktober lieferbar sein, hängt aber auch immer noch irgendwo in der Versandschleife.
Ja. Na gut, ich würde sagen, wir steigen mal in die News ein, aber da kommt erstmal dein Werbehinweis.
Ja, hier kommt der obligatorische Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Wunderbar. Ja, unsere erste News kommt von Cosmos. Da hast du nämlich was gefunden, dass die ein Spiel jetzt im Frühjahr 2026 rausbringen, ne?
Genau, und zwar heißt das Fantasy Inc. Und ich muss mal schimpfen mit euch, Cosmos. Warum bringt ihr denn eure News immer nur bei Instagram? Das finde ich nicht schön. Das macht es nicht gut, einfach das dann zu verlinken. Wenn dann Leute kein Instagram haben, dann ist es doof.
Ja.
Aber gut, das Cover sieht mega cool aus. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel ab 10 Jahre, ein Taktikspiel und es geht darum, dass man seine Würfel geschickt einsetzen muss, um Helden und Heldinnen für die eigene Geschichte zusammenzutragen und eine Geschichte zu spinnen. Wie das jetzt genau abläuft, wird aus diesem kleinen Beitrag hier bei Insta noch nicht so hundertprozentig klar. Aber für mich klingt das nach genau dem, was ich eigentlich im ersten Moment im Kopf hatte, als ich das andere Spiel mit Ink im Titel, nämlich dem, wo es um Farben ging, im Kopf hatte.
Ja, und eins ist noch erwähnenswert bei diesem Spiel. Der Designer ist nämlich Luc Rémont. Und wer das jetzt, wenn das jetzt niemandem etwas sagt, das ist der Designer von Skyteam.
Kein Wunder, dass mich das so anspricht. Also ich finde, es sieht fantastisch aus und schon allein für das Cover hätte ich es gerne, aber ich muss dem noch auf Herz und Nieren prüfen.
Ja, scheint auch ein bisschen kleineres Spiel zu sein, ne?
Ja.
Also wahrscheinlich wieder selbes Format wie Skyteam. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall angucken.
Genau.
Ja, wir haben ja letzte Woche gehabt, dass das Hitster jetzt als Fernsehshow kommt.
Ja.
Da schwan mir schon Schlimmes bei. Ja. Und jetzt kommt, und da bleiben wir nochmal bei Cosmos kurz, ja, kommt Cosmos gleich mit der Reaktion hinterher. Also jetzt, sie machen jetzt keine Fernsehshow, keine Angst, ja, aber sie bringen ein Musikpartyspiel raus, nämlich Play. Das ist ein sehr uninspirierter Name, der auch sich super schwierig googeln lässt, finde ich.
Ja, und ich finde es auch irgendwie so ein bisschen gaga, dass sie ähnlich wie bei der PlayStation das A eben durch dieses Dreieck ersetzt oder also dieses Startsymbol von der Play-Taste ersetzt haben.
Also ein bisschen 90er.
Ja, und also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich habe das Cover gesehen und gedacht, das ist doch jetzt Hitster in anders bestimmt.
Ja,
es scheint aber anders zu funktionieren.
Weiß ich noch nicht. Im Text steht hier, ab geht's durch die Musikgeschichte, hört in den Song rein und sammelt Punkte für die Einordnung des Titels beim lockeren und lustigen Raten.
Hm. Das klingt dann doch sehr nach Hitster. Das
klingt doch ein bisschen nach Hitster, ja.
Ja.
Naja, wir werden sehen. Play kommt Frühjahr 2026 auch auf den Markt.
Ja, richtig.
Ja, und dann bleiben wir weiter bei Cosmos. Und jetzt sind wir fast schon bei der Fernsehshow. Ja. Denn du hast auch was Lustiges gefunden, das total mir vorbeigegangen ist. Und zwar die Exit-Spiele von Cosmos, die ja sehr, sehr populär sind. Ja. Die kommen 2026 als Live-Event.
Ja, das fand ich total faszinierend, als das in meinen Thread so gespült wurde. Was ich spannend finde, ist, dass der eine Termin, 22.10.2026 in Essen, quasi der Donnerstag bei der Spiel ist. Also wenn man dann da den ganzen Tag über die Spiel gelaufen ist, ob man dann abends noch in dieses Live-Event geht, ich weiß es ja nicht. Ja,
das ist tatsächlich auf der Spiel.
Ja, das ist halt eben nicht klar, ob das auf der Spiel ist.
Ich meine, die haben ja die Gruger-Halle zum Beispiel.
Ja, also man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es an dem großen legendären Wochenende von der Spiel, wo ich mich eher sehe, falls ich mich denn tatsächlich dazu durchringen kann, das da teilzunehmen und vielleicht auch noch jemanden finde, der mitkommt, wäre Köln am 14.11. nächsten Jahres.
So, da stellt sich mir aber eine ganz, ganz schwierige Frage, die ich auch immer habe, wenn ich so ein Exit-Spiel spiele. Wie machen die das, wenn die so einen ganzen Raum voller Leute haben? Wie geben die dann dieses Heftchen weiter? Ja? Geben die das dann von einem zum anderen weiter? Ja, oder muss man das dann so durchgeben, so bitte in die Reihe nach hinten?
Also da geht ja so ein bisschen was aus dem dabei gefügten Text hervor. Also es ist einfach gar nicht nur Exit-Spiel spielen. Da sind Autoren, also die Inka und der Markus Brandt, die irgendwie offensichtlich ein bisschen was erzählen. Es gibt irgendwie eine Lesung. Und irgendwie wird das Publikum auch eingebunden, Rätsel zu lösen. Wie das jetzt genau funktionieren soll, weiß ich nicht. Aber da gibt es ja eine große Leinwand oder ich habe ja bei anderen Shows schon mal gesehen, dass man dann was unter seinem Sitzplatz gefunden hat. Vielleicht kriegt man ja auch beim Reingehen irgendwas in die Hand gedrückt. Keine Ahnung.
So eine Scheibe oder sowas. So ein Drehen. Oder jeder kriegt so ein Heftchen.
Ja.
Ich bin ja da immer vorsichtig bei diesen Exit-Sachen. Ich erinnere nur an diesen ganzen Sachen, die so neben dran kommen. Ja, ich erinnere nur an diesen absolut unsäglichen Exit-Adventskalender als Buch, der nicht nur, dass die Rätsel lame waren, sondern auch noch die Story kam irgendwie so rüber, dass es irgendwie okay ist, in ein Kaufhaus einzubrechen und da irgendwie zu randalieren. Ja, das kam irgendwie so rüber, wie als das jetzt die coolste Sache der Welt. Also das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, ja. Also ich finde, so auf den Seitenlinien von diesen Exit-Spielen kommt manchmal ein bisschen Kokolores raus.
Ja, also wie gesagt, hier stehen aber offensichtlich Inka und Markus Brandt dahinter und der Jens Baumeister und der Tobias Häusler sagt mir jetzt, ach so, der macht die Moderation, der muss mir nichts sagen.
Ja. Das Ganze kommt ja zum 10-jährigen Jubiläum, ne?
Genau, richtig. Ja.
Ja, vielleicht kommen wir dahin. Vielleicht schauen wir uns das
zum 10-jährigen Jubiläum von Exit kommen auch neue Spiele, habe ich gesehen. Aber das fand ich jetzt nicht so spannend, dass ich das eine Meldung wert gehalten habe. Aber das hier fand ich jetzt außergewöhnlich.
Ja, aber ich finde es lustig, dass dieser Trend irgendwie so, wir machen das jetzt irgendwie zu so einem großen Event, ob eine Fernsehshow oder so ein Stadion-Event oder so, ja.
Ja, das wäre halt, das wäre halt tatsächlich auch noch die Frage, die ich habe, wo findet das in Köln statt? Weil auf Lanxess Arena hätte ich jetzt tatsächlich keinen Bock und ich glaube, die wäre dafür dann auch ein bisschen zu groß.
Ja, das funktioniert nicht. Man kann das Heftchen nicht von den unteren Rängen zu den oberen weitergeben. Da muss man außen rumlaufen, Treppe hoch. Geht nicht
ja,
sonst.
Ja, vielleicht ist das ja dann auch mit einer Sporteinheit.
Die haben sogar so Körbchen, die sie runterlassen.
Ja,
weißt du?
Oder so. Oder keine Ahnung, es tritt pro Rang eins oder so.
Verstehe, ja. Ich weiß ja nicht, was da noch so kommt. Vielleicht gibt es ja noch eine Geisterbahn mit Nemesis-Thema oder sowas demnächst. Ich weiß es nicht. Naja. So, dann haben wir eine Neuankündigung. Ein neues Spiel von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer kommt raus. Und zwar heißt das Market Fresh. Das ist für Spiele ab 8 Jahre, dauert ungefähr 45 Minuten und kommt direkt in den Retail für ungefähr 45 Euro. Das Ganze ist ein Plättchenlegespiel, wo wir auf einem Wochenmarkt sind. Ja, also ich meine Market Fresh, ja, das Titelbild ist auch relativ klar. Und wir müssen unsere Waren, also unsere Kisten mit Früchten,
Obst und Gemüse
strategisch gut anordnen, um die Konkurrenz sozusagen auszustechen mit dem Ganzen.
Ja, was ist denn dann strategisch gut? Farblich abgestimmt oder in Regenbogen oder?
Ja, sieht auf jeden Fall schön aus. Kommt im Januar von Avalon Hill auf den Markt. Erstmal auf Englisch angekündigt. Ich gehe davon aus, dass das auch in Deutsch kommt. Michael Kiesling ist ja der Azul-Mann. Ja, das ist ja der die ganzen Azul-Spiele gemacht hat. Und Wolfgang Kramer, auch so eine eher ehrwürdige Spiele-Legende, Spiele-Autoren-Legende, hat ja schon mehrfach ein Spiel des Jahres gewonnen, 96, 87 und 86 zum Beispiel. Und hat beispielsweise El Grande gemacht.
Okay.
Oder auch Tikal.
Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf haben, was da denn dann draus wird.
Ja. Dann haben wir ein, ja, das ist mir ins Auge gesprungen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es haben will, ehrlich gesagt, weil es springt mir ein bisschen zu sehr ins Auge, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und zwar ein Spiel, das nennt sich Brute Fort. Das ist ein Micro-Solo-Dungeon-Kartenspiel. Und ist das so ein Dungeon-Crawler für eine Person. Man kann das natürlich auch kooperativ spielen, ja. Und es ist nachempfunden den alten, vergessenen 80er-Jahre-Rollenspielen im Design her. Also ein Kartenspiel, ist kein Rollenspiel. Und das Ganze ist so ein bisschen grungy und das Artwork sieht ganz, ganz, ganz krass aus. Also wirklich wie so eine Art Indie-Karten-Rollenspiel oder sowas aus den 80ern, das man irgendwie aus so einer Kiste so sammelt beim Comicladen. Wenn ihr Bilder bei eurem Podcast-Player habt, dann könnt ihr jetzt mal gucken, wie das Ganze aussieht. Das ist mir dann vielleicht ein bisschen zu retro, sag ich jetzt mal.
Sie hat jetzt den Mega-Clou gar nicht erwähnt. Das kommt in so einer Doppelkassettenhülle und da ist eine Kassette mit Soundtrack dabei.
Genau, als Kassette.
Als Kassette.
Ja, man kann das übrigens optional wählen bei dem Kickstarter. Also man kann sagen, ich will nur das Spiel haben oder ich will auch nur die Musik haben, die Dungeon-Musik übrigens. Ja. Das Ganze kommt mir so ein bisschen rüber wie so ein eher so ein Kunstprojekt, muss ich sagen. Ja.
Ja, aber auch Kunst will ja
Liebhaber finden. Ja, klar. Also ist vielleicht ganz cool. Also der Pressetext sagt, dass sie Magic the Gathering und Marvel Snap nehmen und in eine leichtgewichtige Solo-Erfahrung verwandeln. Das finde ich wieder ein bisschen zu marketinglastig irgendwie.
Das klingt jetzt wirklich, als ob da jemand sehr, sehr in seinem Hirn rumgezwirbelt hat.
Ja, naja, oder auch nicht. Ne? Das Ganze kostet 11 Pfund, wenn man nur das Spiel haben will und die Karten haben will. Und 26 Pfund, wir reden hier von britischen Pfund, für das komplette Paket mit der Musik und da kommen dann noch nach Deutschland 10 Pfund Shipping dazu. Okay. Ein Pfund sind, glaube ich, so knapp über dem Euro irgendwie so in der Richtung im Moment, glaube ich.
Irgendwie
sowas.
Irgendwie so.
Ja, also guckt euch das mal an. Ich find's ein bisschen, also ich dachte mir beim Angucken so, okay, es gibt auch zu viel Retro.
Also das Cover hat mich schon so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Das klang spannend, aber optisch sagt das mal wieder so, ab in die hässliche Ecke.
Ich habe mir übrigens mal das wo wir gerade bei diesen Retro-Sachen sind, da kommt ja jetzt auch das Dungeons and Dragons Stranger Things Box, kommt ja auf den Markt. Die habe ich mir mal angeschaut. Oh Mann, ey, das ist mal wieder so komplett am Ziel vorbeigeschossen.
Oh je.
Ja? Weil Ich meine, was habe ich denn da erwartet? Ja, das Ding heißt Welcome to Hellmouth, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, der Titel. Und die Idee ist irgendwie, oder das, was versprochen wurde, auch im Pressetext, war ja, dass das die Kampagne ist, die in Stranger Things gespielt wird.
Ja, am besten auch mit den Charakteren, die da verkörpert haben.
Genau. Und das ist es genau nicht.
Oh nee.
Ja, das ist es nämlich genau nicht, denn das ist eine D&D-Kampagne, die von Stranger Things quasi inspiriert sind und wo die Charaktere aus Stranger Things Figuren sind drin. Also vollkommen sinnlos.
Also ich begegne denen dann quasi. Genau. Oh nee.
Du begegnest ihren Rollenspiel-Äquivalenten halt.
Also, ja nee.
Und das finde ich irgendwie, also ich finde, wenn ich, also die Immersion von D&D in Stranger Things ist ja, dass die das da echt spielen, ja. Und dass sie so Retro-Sachen spielen. Es wäre perfekt gewesen, einfach so ein Retro-Abenteuer zu machen. Vielleicht mal mit so ein paar Easter Eggs oder sowas hier und da.
Ja, ja, aber wo halt.
Aber
oder wo ich halt tatsächlich in diese Charaktere reinschlüpfen kann, sodass ich also quasi den Rollenbogen habe.
Ja, und das also so fühlt sich das an wie so ein billiger Tie-In, sag ich jetzt
ja,
mal.
Das ist jetzt tatsächlich nur die IP abgegriffen.
Ja, und das finde ich irgendwie wieder. Und dann für den Preis, ne? Das kostet ja über 50 Euro. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, Freunde. Ich glaube, das streiche ich wieder von meiner Liste.
Ja, also du warst da ja so heiß drauf, aber wenn das nur so ein billiges, wir wollen ein bisschen Geld abgreifen ist, dann brauchen wir das nicht.
Da fand ich die erste Stranger Things Box noch ein bisschen cooler. Da war das nämlich so. Da war das nämlich tatsächlich dieses Abenteuer aus der ersten Staffel. Ja. Wir haben ja gerade über Altered gesprochen. Es gibt ja noch ein zweites ein Trading Card Game, das im Moment ein bisschen Presse macht. Und da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen auch, nämlich Riftbound. Das League of Legends Trading Card Game, das ja auch, wir hatten das schon vor langer Zeit mal drüber berichtet, was zuerst in China erschienen ist und jetzt auch in USA und in Europa auf dem Markt ist.
Ja, wo wir noch so gerätselt haben, warum sie sich für genau diese Veröffentlichungsstrategie entschieden haben.
Ja, es war einfach ein Testmarkt wahrscheinlich. Ja. So, die haben Qualitätsprobleme und die müssen Karten austauschen. Ja. In einigen Packungen fehlen die Rares.
Ah, oh, nee.
Das ist schlecht. Bei mir übrigens fehlen auch alle Rares.
Ja, also hier bei mir fehlen auch alle Rares. War kein einziger drin.
Genau. Ja, das ist das eine Problem. Sie schicken die quasi nach. Jetzt machen sie ein Austauschprogramm. Sie müssen auch wohl andere Karten austauschen. Die sind nicht sauber geschnitten. Das heißt, da sind irgendwie, da hat der
ja,
beim
da,
Schneiden
da
wurde
ist
die
der
Karte
Schnitt
selbst.
Falsch. Also versetzt und dann ist Text abgeschnitten oder Grafik.
Vorsicht, wenn du eine Magic-Karte findest, die falsch angeschnitten ist zum Beispiel, am besten, wo mehr drauf ist, als drauf sein sollte. Das ist unfassbares Geld wert.
Ja, trotzdem möchte man natürlich auch eine schöne Karte haben.
Ja, aber
solange ich die falsche nicht zurückschicken muss, ist doch alles gut.
Also das finde ich ja auch alles bizarr, ja, dieser komische Markt mit diesen Fehldrucken. Weil wer schon mal in der Druckerei war und auch vielleicht in der Druckerei schon mal gearbeitet hat, weiß, dass wenn so ein Kram gedruckt wird, fällt dieses Zeug tonnenweise an, diese Fehldrucke, ja. Also wie stelle ich mir das, also ich würde mal gerne wissen, wir müssen mal den Nico fragen, der war da nämlich, glaube ich, schon mal, die Druckerei, wo die Magic Gathering Karten hergestellt werden, das muss doch so ein High-Security-Ding sein, im selben Level wie da, wo die Geldscheine gedruckt werden. Na egal. Kommen wir wieder zurück zu Riftbound. Ja, und jetzt kommt
ja
was,
aber Schatzi, ich sag nur blaue Mauritius.
Ja gut, aber da wusste ja keiner, dass sie was wert ist, als sie gedruckt haben.
Ja, aber die haben quasi den Hype ausgelöst. Seitdem weiß man, ein Fehldruck kann unter Umständen was wert werden.
Ja, ich glaube, das haben die Magic-Leute schon selbst rausgefunden irgendwie.
Ja, also, Entschuldigung, da gab es die blaue Mauritius ja schon.
Ja, aber naja, anderes Thema. jetzt kommt aber der PR-Master-Trick von den Leuten von Riftbound. Und zwar haben sie gesagt, also die Karten sind irgendwie so geschnitten, dass sie halt beschädigt sind. Ja. Das heißt, das Messer war nicht scharf genug oder so. So. Und die Begründung ist, ja, also unsere Karten haben so hohe Qualität und so dickes Papier, dass die Messer schneller abnützen. Und deswegen haben wir da leider so ein paar kaputte Karten drin.
Ja, weil wir die Messer zu spät ausgetauscht haben, weil wir nicht wussten, dass die Karten ja so stabil sind.
Also wenn ich mal drauf tippen durfte, würde ich sagen, sie haben das bei der billigstmöglichen Druckerei gekauft, ja, die sie irgendwie ihre Standards eingehalten hat. Und da waren halt so ein paar kleine Qualitätsprobleme. Naja, egal. Aber auf jeden Fall schöne Begründung. Sehr schöne Begründung.
Ja, aber vielleicht ist die ja zufälligerweise auch wahr. Man weiß es ja nicht.
Ja, vielleicht. Ich habe übrigens versucht, so einen Riftbound zu bekommen, mhm. Ja, weil ich finde die Karten auch echt hübsch und ich würde es gerne mal ausprobieren einfach. Unmöglich, kriegst du nicht. Ist absolut komplett ausverkauft. Ja. Ist nicht zu bekommen. Auch nicht in den USA so einfach. Und das ist einfach völlig unmöglich, so an so ein Ding zu kommen. Und die Scalper sind ganz hoch im Kurs im Moment. Ja.
Okay.
Also es gibt so ein Basisspiel, mhm. Ja, mit so abgespeckten Decks, 4 Stück, ja, mit denen man, also ähnlich wie dieses Lokana Einsteiger-Set.
Ja.
Und das kostet bei auf der Webseite von Riftbound kostet das $30.
Mhm.
Ja, und wenn du das jetzt im Moment kaufen willst, musst du so irgendwie zwischen 100 und 200 Euro auf den Tisch legen, um es bei irgendwelchen Scalpern auf eBay zu kaufen.
Okay, das klingt ja gruselig.
Ja. Also da kommt auf jeden Fall in naher Zukunft erstmal kein Test, weil wir kriegen es einfach nicht.
Ja. Sei denn, da draußen ist irgendjemand, der uns gerne welche zuschicken möchte.
Ja.
Aber ich fürchte, die, die das könnten, sind nicht unter unseren Zuhörern.
Wollen das wahrscheinlich nicht. Ich würde es auch nicht wegschicken. Naja. So, dann haben wir ein Spiel von Devir, ein neues, und zwar Gaudi. Da folgen wir dem Architekten Antoni Gaudi und seiner Karriere. Und spielen mit Karten sein mehr oder weniger Leben nach.
Mhm.
Und ja, ein Spiel für 1-4 Spieler, 60 bis 100 Minuten ab 8 Jahre. Und das Interessante dabei, es ist vom gleichen Designer, der Coming of Age und The Voynich Puzzle gemacht hat.
Okay.
Nämlich Dani Garcia.
Bist du pro Gaudi oder eher contra Gaudi?
Ich habe mich damit nicht beschäftigt.
Bei seiner Architektur.
Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich kann überhaupt nicht sagen, was das ist.
Was?
Ich bin zu ungebildet.
Sagt dir die Familia Sagrada in Spanien was?
Ja.
Die ist von Gaudi angefangen worden.
Die ist ja doch schon ziemlich klassisch.
Nee, die ist eben nicht klassisch. Gaudi hat ja so sehr organische Formen, so wo sich Dinge so wölben und schwingen und ganz kuriose Architektur hat er da in die Welt gesetzt. Ich kann dir aber ein paar Fotos zeigen.
Ach so, ja doch, tatsächlich sieht aus, ob sie kaputt wäre.
Ja,
ich
und
dachte
auch,
mal, die wäre kaputt.
Und auch, ja, die ist noch nicht fertig nebenbei. Wobei, ich glaube, sie wird jetzt demnächst fertig.
Das darf ja im Kölner Dom auf jeden Fall nie passieren.
Ja, und er hat sehr viel auch so mit Mosaik gearbeitet. Das sieht sehr interessant aus, ist auf jeden Fall eine völlig andere Art von Architektur als das, was man sonst so hat. Und wenn man dann vor so einem Gaudi-Haus steht, dann hat man Gaudi.
Okay. Also wenn ihr Comic of Age cool fandet und Voynich Puzzle cool fandet, dann solltet ihr 2026, wahrscheinlich dann auch im Herbst wieder, euch mal Gaudi angucken. Das könnte vielleicht was für euch sein dann.
Ja.
Ja, dann gibt es ein Spiel, das visuell wieder richtig was hermacht, finde ich, nämlich Vampire Lords auf Gamefound. Das ist ein Spiel für 1-6 Spieler, dauert ungefähr 1-2 Stunden ab 14 Jahren und gibt es auch in Deutsch auf Gamefound. Mhm. Ja, wir sind Vampire Lords, so wie Dracula, nur mehr davon. Ja? Und wir wollen quasi den Laden übernehmen, also die Welt übernehmen.
Okay.
Und kämpfen gegeneinander, ja, und gucken, wer der fieseste Badass aller Zeiten wird.
Wir kümmern uns also erstmal nicht darum, die Normalsterblichen zu vernichten, wir bekämpfen uns gleich mal gegenseitig.
Ja, also im Pressetext steht hier, emerge from the shadows, ready to claim dominion over the realm of mortals.
Oh je, nee.
Mhm. Aber sieht designmäßig richtig cool aus. Auch hier, guck mal auf das Bild. Im Kapitel hier. Sieht wirklich cool aus und das Ganze ist nur von einem Team von 2 Leuten gemacht. Ist tatsächlich ein Indie-Spiel, kommt nicht von einem großen Retailer oder Publisher raus und ist tatsächlich mal ein Spiel, wofür Kickstarter eigentlich ursprünglich mal gemacht war oder das Crowdfunding ursprünglich mal gemacht war. Es ist auch tatsächlich nicht so richtig klar, ob das jemals im Retail landet. Zumindest schreiben sie das. Nachdem das so einen Erfolg hatte, also es hat richtig viel Kohle eingenommen und war nach, glaube ich, ein paar Minuten schon gefundet komplett auf Gamefound, würde ich mal ganz fest davon ausgehen, dass das auch in den Retail kommt. Das Ganze kostet 55 Euro für die Basisversion, die man natürlich nicht haben möchte, sondern man möchte wahrscheinlich die Luxus-Deluxe mit Erweiterung und Miniaturen an und dran. Da
Golden Pledge, 130 Euro.
Genau, da muss man 130 Euro anlegen. Die Steuern sind, das ist nicht so richtig klar, das ist ein Team aus Europa und da steht auf der Seite was von, ja, according to European law nehmen wir die Steuern mit dem Gamefound Pledge ein, was mir meiner Meinung nach nicht so richtig sagt, ob die 130 Euro inklusive oder exklusive Steuern sind.
Ja.
Das ist ein bisschen unklar. Ich meine, ich vermute ja, weil eigentlich müssten sie das machen, wenn sie nach europäischem Recht gehen, dass die Steuern da schon drin sind bei den 130 Euro.
Ja.
Es kommen auf jeden Fall aber noch 15 Euro Porto dazu. Und ja, Nachteil, das Ganze kommt erst 2027 raus.
Uiuiui.
Denn sie sagen ganz offen, das Spiel ist noch nicht fertig.
Ja.
Ja. Aber sieht cool aus. Ich bin tatsächlich mal überlegen, ob ich da nicht einsteigen soll.
Ihr könnt die vielleicht noch so ein Stretch Goal machen und eine von diesen lustigen Lampen und das Schwert dazu packen?
Die Deko. Die Deko kann doch nicht weg. Ist auch jemand, der im Restaurant immer die Tomate und den Salat isst?
Nee, aber so schön. Ich sag ja nicht, dass ich sie umsonst haben will. Ich sag ja nur hier so Stretch Goal, ne?
Ja, na gut. Ein weiteres seltsames Spiel dominiert im Moment die Boardgame Geek Hotlist, nämlich Eternal Dex. Das hat ein sehr seltsames Design, ja, und ist eigentlich so ein Spiel, was man auf keinen Fall erwarten würde, dass es irgendwie auf der Hotlist ganz nach oben steigt, aber das wird im Moment absolut gehypt. Das ist ein Koop-Spiel, wo wir versuchen, so schnell wie möglich fertig zu werden. Also die Idee bei dem Spiel ist irgendwie, man muss möglichst schnell fertig werden, bevor alle anderen Spieler fertig sind. Und man startet das Spiel mit 5 Karten in der Hand. Man bekommt weitere Karten dazu. Jeder hat sein eigenes 8-Karten-Deck. Also es ist ein bisschen seltsam irgendwie. Ich habe auch noch keine richtig gute Beschreibung gefunden von dem Spiel. Auf jeden Fall ist das im Moment absoluter Hype und es ist leider deswegen auch schweineteuer. Man kann es also im Moment auch nicht wirklich kaufen.
Ja, also was ich spannend finde, ist, dass man halt kooperativ versucht, eben die Karten abzulegen. Und man muss halt, jede Karte hat wohl seine eigenen Regeln so ein Stückchen weit. Das klingt so ein bisschen nach fertig, ich habe oder wie auch immer. Man kann dann halt so Sachen machen wie eine Karte spielen oder eben auch eine Karte einem Mitspieler geben. Weil das Problem ist, wenn einer keinen regulären Zug mit seinen Karten mehr machen kann, dann ist fertig, dann ist vorbei, hat man verloren.
Ja, das Design sieht irgendwie seltsam aus, finde ich.
Ich finde das Design super ansprechend und super interessant, ja.
Weiß ich
aber
nicht.
Also ich finde es schade, dass es so super teuer ist, ansonsten hätte ich gesagt, kaufen, 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 kaufen.
Ja, ich meine, wenn du 160 Euro anlegen willst, hier kannst du dir das kaufen.
Ich sag doch, wenn
hier verkauft einer auf Boardgame Geek, verkauft das in Deutschland. Kostet nur die Kleinigkeit von 200 Euro.
Ich sag doch, wenn das nicht so teuer wäre, Schatzi.
Ist so ein japanisches Spiel, kommt bei Tricktaker Games raus, die auf Boardgame Geek genau ein Spiel in ihrer Liste haben, nämlich Eternal Dex.
Hat eine 8,2 auf Boardgame.
8,2, ja.
Also ich finde das super geil. Warum ist das so teuer?
853 Ratings insgesamt schon, ne? Naja. Vielleicht kommen wir da irgendwo dran und können es zumindest vielleicht mal mitspielen oder so irgendwo.
Ja, vielleicht wird es ja auch irgendwann nochmal reprinted und dann günstiger auf den Markt gegeben.
Günstig sind meistens nicht die Brettspieltische übrigens.
Ja, es sei denn. Ja.
Also unser Brettspieltisch, den wir hier haben, ist das teuerste Stück Möbel in unserer gesamten Wohnung. Ja,
Michael erzählt immer wieder gerne die Geschichte, wie er mir dieses Angebot, diesen Kickstarter unter die Nase gehalten hat.
Und der
hat.
War günstig für Brettspieltischverhältnisse.
Und ja, für Brettspielverhältnisse war er günstig. Aber Michael war da Überzeugung, weil da kannten wir uns noch nicht so lange, dass ich jetzt sage, wie jetzt? Du willst, ich weiß nicht, fast 2000 Euro für
es waren 4000 Euro.
4000 Euro für diesen Tisch ausgeben? Kommt überhaupt gar nicht in Frage. Er hat natürlich die Rechnung nicht damit gemacht, dass ich als Diplomkauffrau natürlich erstmal recherchiert habe, was denn so ein Spieltisch normalerweise kostet. Das ist ja deutlich mehr. Also ich glaube, unter 10.000 kriegst du sowas in der Art gar nicht. Und dementsprechend habe ich gesagt, naja, also wenn du wirklich, wirklich so einen Tisch haben willst und du dieses Geld hast, dann ist das beste Angebot, das du kriegen kannst. Ich würde sagen, mach das.
Ich glaube, dieser Brettspieltisch ist übrigens auch das einzige Möbelstück, das wir haben, das aus echtem Holz ist.
Und nicht von Ikea oder so.
Nicht von Ikea oder Edusho.
Ich hab ja so ein paar Möbel mitgebracht, die nicht von Ikea sind.
Okay.
Unser Schlafzimmer zum Beispiel, das ist von Porter.
Okay, das stimmt.
Einfach, um mal noch ein paar mehr Namen zu nennen.
Ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr teuer, so Brettspieltische. Und da gibt es jetzt ein Angebot, da ist leider der Crowdfunding schon vorbei. Man kann, wenn man da will, auch noch einsteigen. Es gibt einen Late Pledge. Und zwar gibt es hier einen Brettspieltisch, der kostete im Crowdfunding $299 plus Shipping. Und jetzt nach dem Crowdfunding kostet 350 oder sowas in der Richtung, ja, auf Kickstarter. Und ja, da muss man allerdings, bevor ihr jetzt alle losrennt und auf diesen Link klickt bei uns in den Shownotes, wir haben extra den Link von dem Kickstarter nicht reingetan, sondern den Link auf einen Artikel, der darüber spricht. Das ist Jeff Kornberg, das ist der Host von The Dragon's Tomb, das ist ein YouTube-Kanal, dazu ein Video gemacht hat. Denn er ist der Einzige, der diesen Brettspieltisch testen durfte.
Ja.
Allerdings hat er ihn erst bekommen, nachdem die Pledge-Phase schon fast vorbei war.
Mhm.
Und ich sag mal so, dieses Video ist großartig, auch wenn man sich nicht für Brettspieltische interessiert. Denn er ist sich sozusagen, das sagt er auch direkt am Anfang, 40% sicher, dass dieser Brettspieltisch kein Scam ist.
40%, ja.
Ja, also fast 40%
ja,
sicher.
Ja, ja.
Und dann nimmt er halt das ganze Ding auseinander und es ist großartig. Dieser Tisch kommt von einer Firma namens StarMorg, bei der so viele Red Flags angehen bei dieser Kampagne, dass es schon fast irgendwie rot leuchtet alles.
Ja, irgendwie so vier Dudes aus Asien irgendwie, die das so in Eigenregie machen.
Ja, weiß man nicht so genau, ne?
Ja, also die zumindest behaupten, dass sie das tun, aber dann ist da noch irgend so ein James oder John Smith irgendwie im Hintergrund.
Und die Adresse ist irgendwie so ein Briefkasten, so ein FedEx-Store irgendwo.
Und es ist aus hochwertigem, wie war das, Wachsholz oder so?
Ja, es ist halt MDF. Ja,
ja. Ja,
also, sie haben da so ein bisschen seltsame Übersetzungen in der Crowdfunding-Seite mit irgendwie Plastikholz oder sowas, ja.
Ja.
Was damit meinen, ist natürlich irgendwie Presssparen. Ne?
Ja.
Aber egal. Auf jeden Fall, dieser Tisch sieht auf dem Video schon neu, wenn als er den hingestellt, schon absolut räudig aus. Ja,
ja, und er hat dann auch so sehr amüsant darüber berichtet, dass diese Platten, die unten drunter geschraubt werden, so fragil sind, dass wenn du eben da so Figuren draufsetzt, die wackeln und umfallen.
Ja.
Und
auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er hat ja einen bekommen. Ja, das heißt, der existiert ja, der Tisch. Ja? Und das ist alles schon, also diese Kampagne ist sehr, sehr seltsam, sag ich jetzt mal. Ja, auf der einen Seite sind lauter Red Flags da drin. Und es gab ja schon mal so einen Skandal um so eine Brettspieltischgeschichte, ja, wo irgendwie auch so ein 300-Dollar Brettspieltisch, da haben dann so einen Run for the Money gemacht.
Mhm.
Also es gibt ganz viele Red Flags da, aber auf der anderen Seite, er hat ihn bekommen, ja, und er hat ihn sich angeguckt und ja, der sieht total räudig aus, ja, der hat auch irgendwie schon Schrammen und alles Mögliche gehabt und so. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht was für wirklich Leute, die sagen, auch für 300 Euro oder 300 Dollar nehme ich so ein Basisding mit und dann kann ich da noch was dran rumpimpen, zum Beispiel diese Platten besser machen oder so, ja, oder auch vielleicht
oder noch eine neue noch mal dazu einlegen oder irgendwie mach da so ein Bastelprojekt raus.
Also wenn man sowas machen will und das wirklich echt ist, dann wäre das vielleicht eine Sache. Allerdings muss man aufpassen, der kostet 300 Dollar der Tisch und dann kommt noch mal 300 Dollar Porto dazu nach Europa.
Ja, ja? Das kommt auch noch dazu.
Ja.
Also ich bin...
Das Geilste überhaupt ist übrigens das Video. Also guckt euch mal das Video an.
Ja, also das
an,
Video solltet ihr auf jeden Fall angucken. Das ist sehr unterhaltsam. Besonders der Abschluss, wo sich quasi die Kickstarter bei ihm für dieses wunderbare Video bedanken.
Das meine ich gar nicht. Ja, das ist das Video von Jeff Kornberg. Ist cool, aber das Kampagnenvideo von StarMorg ist super. Weil da kommt in diesem Video, kommt dann irgendwann, ist da so eine lustige Spielrunde an dem Links. Und dann kommt so eine Tante an mit so einem Einkaufswagen mit voller Baguettes. Ja,
und
denkst du so, ja klar, zu Hause, wenn ich da mit meinem Brettspieltisch bin, da kommt ich auch immer so eine Frau vorbei, die hat da so einen Einkaufswagen.
Direkt aus dem Supermarkt.
Direkt aus dem Supermarkt.
Bringt mir das Baguette von Hause.
So eine Baguette-Lady.
Zumal das ja auch so aussieht, als ob die irgendwie so auf einem Dachboden oder so sitzen.
Ja, und das sieht alles nach AI-generiertes Video aus, aber auf der anderen Seite, wenn man es mal genau angeguckt, im Hintergrund, in den Regalen und so, sieht man halt auch Bücher und Spiele und so und die werden korrekt auch aus verschiedenen Kameraperspektiven dargestellt, auch mit dem korrekten Titel und so. Das sieht mir ehrlich gesagt nicht so richtig nach AI aus. Auch die Kamera, alles was im Hintergrund ist, ist sehr konsistent zwischen den Kameraeinstellungen. Allerdings frage ich mich dann, wenn das kein AI-Video ist, wie sind die auf die Idee gekommen, da so eine Einkaufswagen-Baguette-Lady irgendwie auffahren zu lassen? Also das spricht, diese ganze Kampagne ist halt irgendwie sehr, sehr widersprüchlich und sehr seltsam. Und eigentlich müsste man da einsteigen, einfach nur, um sich das Schauspiel anzugucken. Ja.
Oh wei, oh wei. Nein, tu das nicht, Schatzi, wir haben doch einen Brettspieltisch.
Wir haben einen Brettspieltisch, genau. Guckt euch das an, lustig. Ist auf jeden Fall, selbst wenn das irgendwie ein Scam ist, ist es auf jeden Fall witzig.
Ja.
Ja, Dann haben wir noch eine Veranstaltungsankündigung. Darmstadt spielt, findet zum 30. Mal statt. Das ist ein Spielevent, wo im Wesentlichen gespielt wird, aber es gibt auch ganz viele Aussteller, habe ich gesehen.
Ja, also wenn ihr jetzt gerade Samstagmorgen habt und uns hört, das findet jetzt quasi statt, 22. 23. November.
Genau, von 13 Uhr bis 22 Uhr am Samstag, also heute, und am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr im Darmstadtium, das ist ja auch ein lustiger Name,
ja.
Schlossgraben 1 in Darmstadt.
Ja, genau, da könnt ihr hingehen, falls ihr in Darmstadt und Umgebung seid und noch nicht wisst, was ihr heute machen wollt, dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen.
Ja, jetzt hatten wir letztes Mal schon berichtet, dass Alter das ja geschafft hat. Ja. Da war aber noch nicht klar, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt des Publishings der Folge war es dann tatsächlich auch raus, wie viel sie denn tatsächlich eingenommen haben. Und ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, man weiß noch nicht so genau, wie viel sie eingenommen haben. Da seht ihr immer, wir haben immer so einen Tag Versatz irgendwie zwischen Aufnahme und Publishing der Folge. Alter hat jetzt auch tatsächlich rausgegeben, wie viel sie eingenommen haben. Und das sind tatsächlich 2,3 Millionen Euro von dem 2,5 Millionen Euro Ziel. Da muss ich sagen, da bin ich echt beeindruckt. Ja. Das hat wirklich irgendwie noch fast ja bis zum Ziel geschafft. Ne? Also ich meine, das fehlen immer noch 200.000, aber, und das ist viel Geld, 200.000, aber in ja, der Skalierung.
Ich kann so viele Karten von drucken.
Da kann man viele Karten von drucken, ja. Es kam am Ende 897.000 von GameFound rein, also von den Bäckern direkt, und 1,42 Millionen von den Retailern.
Ja.
Ja, also doch schon einiges noch an Volume. Und ich glaube, damit können die auch ganz gut weitermachen. Jetzt ist vielleicht auch ganz gut, wenn man dann so ein bisschen mal so einen Dämpfer kriegt, ja, und dann irgendwie ein bisschen kleiner skaliert und ein bisschen kleinere Brötchen backt.
Ja, vielleicht auch mal überlegt, wie man sich anders aufstellen kann.
Ja. Ganz kleine Brötchen im Trading Card Game backt übrigens Netrunner. Ich weiß nicht, ob du von Netrunner schon mal was gehört hast.
Ich habe davon nichts gehört gehabt, bevor ich den Artikel von dir gelesen habe.
Ja, Netrunner war ganz, ganz früher mal ein Trading Card Game von Fantasy Flight Games. Und dann wurde es zu einem Living Card Game, also so wie Game of Thrones oder auch Lord of the Rings oder Cthulhu, also Arkham Horror, das Kartenspiel. Das sind ja so Living Card Games, wo es nicht, also das nicht zum Sammeln, sondern hat man halt fixe Sets. Ja?
Ja.
Aber man muss halt die Sets sammeln. Also ihre Karten kriegen sie schon irgendwie los. Und das wurde allerdings irgendwann eingestellt. Ich glaube, der Grund war, dass Fantasy Flight die Rechte an dem Spiel verloren hat. Das Spiel selbst übrigens von Richard Garfield, der auch Magic gemacht hat, ja, und auch bei Mindbug drin war und so, ja. Und da sieht man auch so ein paar Einflüsse wieder, ja. Also diese Duellkartenspiele und dieses Netrunner, wie gesagt, ist schon sehr, sehr alt, ja, und ist schon vor Jahren gecancelt worden und gab es dann nicht mehr, ja. Und trotzdem lebt diese Szene weiter. Das ist total krass.
Es wird weitergespielt.
Es wird weitergespielt. Und zwar mit einer super, super aktiven Community. Es gibt einen Publisher, das ist so eine Art Non-Commercial-Projekt von Fans, nennt sich Null Signal Games. Die bringen auch beispielsweise Kartensets raus, ja, auch gedruckte, die kann man dann auch kaufen. Kann man auch über Retailer kaufen und so weiter. Ist halt eine relativ kleine Auflage und sowas, ja. Aber das hat eine super, super aktive Spielerbase, die auch die ganze Zeit neue Karten rausbringt und man kann die Kartensets auch bei Null Signal Games als PDF einfach runterladen und drucken. Ja, das Ganze ist also wirklich non-commercial. Und dann gibt es auch nationale Meisterschaften und Weltmeisterschaften. Und jetzt wurde ein neuer Netrunner-Weltmeister gekürt. Ich habe Fotos gesehen von dem Event, da waren richtig viele Leute da.
Ja.
Ja, ich habe das Spiel auch schon gespielt. Ich glaube, ich habe sogar unten das Basisset mit ein paar Erweiterungen.
Okay.
Das ist ganz lustig, dass die Idee ist irgendwie, einer ist ein Hacker und will in ein Unternehmensnetzwerk eindringen. Und der andere ist der Admin des Unternehmensnetzwerks sozusagen. Und sagt,
du kommst hier nicht rein.
Ja, und das Ganze in so einer Cyberpunk-Welt.
Okay.
Ja. Wirklich lustig, so ein ganz asymmetrisches Kartenspiel. Also macht schon Spaß. Und ich habe das tatsächlich auch ein bisschen gespielt mit ein paar Leuten in der Firma, die das auch gespielt haben. Und dann wurde es irgendwie abgekündigt und dann habe ich irgendwie aufgegeben. Vielleicht sollte man das sich nochmal angucken, würde ich sagen.
Ja, also ich finde vor allen Dingen diesen Gedanken des Barrierefreiens, nicht jeder, der Geld hat, kann es nur spielen, sondern auch Normalsterbliche können es sich dann halt tatsächlich so als Print-and-Play-Version dann zumindest besorgen und spielen.
Und wenn du dir das selbst ausdruckst und ausschnippelst und in Kartenhüllen tust, sind diese Karten auch turnierlegal.
Ja, das finde ich einen richtig coolen Gedanken. dass du halt hier tatsächlich nicht darauf angewiesen bist, dass du Geld hast und dir irgendwelche Booster-Packs wie blöde kaufen musst, sondern dass du da eben auch als, ich meine, okay, du musst immer noch einen Drucker haben, der einigermaßen was kann und Papier, aber immerhin kannst du da eben auf diese Weise dann zumindest teilhaben an dem Spiel.
Ja, oder du kaufst dir einfach ein fertiges Pack mit professionell gedruckten Karten bei Null-Signal Games, die machen immer mal wieder so neue Auflagen und da kann man das dann, kann man sich dann kaufen. Es gibt auch so ein Basisset, kostet irgendwie 40 Euro für 200 Karten, also auch ganz normaler Preis. Und dieses Null-Signal Games komplett von Freiwilligen gemacht. Ja. Und die bezahlen nur die tatsächlichen Druckkosten und die haben auch professionelle Illustrationen auf den Karten. Also ja, die Karten sehen richtig gut aus. Und da bezahlen sie halt die Künstler für die Bilder.
Ja, was ja nur anständig ist.
Klar. Ja. So, das war's mit unseren News für heute. Ich glaube, es war eine ziemlich bunte Mischung und wir hatten ein paar coole Sachen dabei. Und wie gesagt, ihr findet alle Links immer in unseren Shownotes. Da könnt ihr gucken und guckt euch das Video zu diesem Brettspieltisch an. Das ist großartig.
Sowohl das Werbevideo davon als auch das von dem.
Von
dem Review.
Das Werbevideo wird auf jeden Fall sehr gut aufs Korn genommen in diesem Review auch. Ja. So, jetzt gehe ich mal gucken, wo die Baguettefrau bleibt. Ne? Und wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Spielt was Schönes. Wir werden auch ein bisschen was spielen. Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder mit einer Review zu. Ich weiß gar nicht, was da jetzt kommt. Irgendwas kommt auch da. Jetzt muss ich kurz mal nachgucken. Ghostbumpers,
genau.
Ghostbumpers kommt nächste Woche.
Wo wir noch schwanken, ob es jetzt Geisterbahn oder doch Autoscooter
ist. Oh ja,
ist.
Also wir haben die Folge schon aufgenommen, die müsst ihr euch unbedingt anhören. Wir streiten uns darüber, ob Ghostbumpers irgendwie ein Geisterbahnspiel sind und elaborieren dann darüber, warum es kein Geisterbahnspiel ist. Und wer denn auf die Idee gekommen ist, das nicht zu einem Geisterbahnspiel zu machen. Es ist auf jeden Fall sehr lustig mal wieder.
Ja, also bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß und sagen tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.